Diamant ist das härteste Mineral der Erde. Es ist äußerst widerstandsfähig und beständig. Darum wird es nicht nur als wertvoller, glänzender Schmuck verarbeitet, sondern auch in der Technik verwendet. Zum Beispiel als Schneider von Stahl, Beton, Glas und Stein. Doch Diamanten kann man nicht einfach von einem Baum pflücken. Sie werden auch nicht einfach am Strand, am Meer angespült, sondern sie sind verborgen im Gestein. In unserem heutigen Bibeltext können wir auch solche verborgenen Schätze entdecken, wie Diamanten, deren Wert, Schönheit und Kraft unserem Blick länger verwehrt blieb. Chemisch betrachtet sind Diamanten nichts anderes als Kohlenstoff, also das gleiche Element, aus dem auch Kohle und Ruß und Graphit besteht. Unter starkem Druck und bei glühender Hitze fügen sich aber Kohlenstoffatome zu einem festen Kristallgitter zusammen und bilden so einen Rohdiamanten. Durch Vulkanausbrüche gelangen die Diamanten dann aus diesem hitzigen Erdinneren an die Oberfläche. Und daher findet man Diamanten auch oft im Gestein erloschener Vulkane. Die verborgenen Schätze, die wir uns heute anschauen wollen, sind keine Minerale und auch keine Gesteine, sondern besondere Charakterzüge und geistliche Tugenden in den Personen Juda und Jakob. Diese beiden Männer, sie haben zuletzt überhaupt kein gutes Bild abgegeben im Wort Gottes. Juda hatte die Idee, seinen Bruder Josef als Sklaven zu verkaufen, weil er ihn nicht nur loswerden wollte, wie alle Brüder, sondern auch noch an dem Gewinn interessiert war, wenn man ihn verkauft. Doch die Trauer seines Vaters wollte er sich nicht antun. Und er zog weg von seiner Familie, weg von dem Zeugnis des Glaubens. Er heiratete eine ungläubige Kanaanäerin, erzeugte zwei absolut gottlose Söhne mit ihr, die Gott mit dem Tod bestrafte. Und einen weiteren Sohn hat er auch bekommen. Juda machte falsche Versprechen, übernahm keine Verantwortung, lebte in sexueller Unzucht und heuchlerischer Selbstgerechtigkeit, wie wir in 1. Mose 38 in seinem Verhältnis zu seiner Schwiegertochter Tamar sehen. Jakob ist von dem Verlust Rahels und besonders seines Lieblingssohnes Josef so schwer gezeichnet, dass er in seinem Kummer scheinbar alles aufgibt, was er durch seine vorherigen Erlebnisse mit Gott erlernt und empfangen hat, was er erlebt hat mit dem Herrn, all das, es scheint wie fortgespült. Die letzten Verse des vorangehenden Kapitels in 1. Mose 42, die beschreiben den alten Jakob in erschreckender Schwachheit, aufgelöst in Selbstmitleid und hoffnungsloser Resignation. Doch in unserem Text heute, in 1. Mose 43, da sehen wir verborgene Schätze, die ans Licht kommen. Und darum heißt unser Thema heute verborgene Schätze. Und wir lesen in 1. Mose Kapitel 43, die Verse 1 bis 14. 1. Mose 43, ab Vers 1. Die Hungersnot aber war schwer im Land. Und es geschah, als sie das Getreide völlig aufgezehrt hatten, das sie aus Ägypten gebracht hatten, da sagte ihr Vater zu ihnen: Geht zurück, kauft uns ein wenig Nahrung. Da sagte Juda zu ihm: Der Mann hat uns nachdrücklich gewarnt und gesagt, ihr sollt mein Gesicht nicht sehen, es sei denn, euer Bruder ist bei euch. Wenn du unseren Bruder mit uns senden willst, dann wollen wir hinabziehen und dir Nahrung kaufen. Wenn du ihn aber nicht sendest, ziehen wir nicht hinab. Denn der Mann hat uns zu uns gesagt, ihr sollt mein Gesicht nicht sehen, es sei denn, euer Bruder ist bei euch. Da sagte Israel, warum habt ihr mir das Leid angetan, dem Mann zu berichten, dass ihr noch einen Bruder habt? Sie aber sagten, der Mann erkundigte sich genau nach uns und unserer Verwandtschaft und sagte, lebt euer Vater noch? Habt ihr noch einen Bruder? Da berichteten wir ihm, wie es sich verhält. Konnten wir denn wissen, dass er sagen würde, bringt euren Bruder herab? Da sagte Judah zu seinem Vater Israel, schicke den Jungen mit mir. So wollen wir uns aufmachen und hinziehen, dass wir leben und nicht sterben. Sowohl wir als du, als auch unsere Kinder. Ich will Bürge für ihn sein. Von meiner Hand sollst du ihn fordern. Wenn ich ihn nicht zu dir bringe und ihn vor dein Gesicht stelle, will ich alle Tage vor dir schuldig sein. Denn hätten wir nicht gezögert, gewiss, wir wären jetzt schon zweimal zurückgekehrt. Da sagte ihr Vater Israel zu ihnen, wenn es denn so ist, dann tut Folgendes. Nehmt von dem besten Ertrag des Landes in eure Gefäße und bringt dem Mann ein Geschenk hinab, ein wenig Balsamharz und ein wenig Traubenhonig, Tragakant und Ladanum, Pistazien und Mandeln und nehmt doppeltes Geld in eure Hand und bringt das Geld, das oben in eure Säcke zurückgegeben worden ist, in eure Hand zurück. Vielleicht war es ein Irrtum. Und nehmt euren Bruder und macht euch auf, kehrt zu dem Mann zurück. Und Gott, der Allmächtige, gebe euch Barmherzigkeit vor dem Mann, dass er euch euren anderen Bruder und Benjamin wieder mit zurückschickt. Und ich, wie ich die Kinder verlieren soll, muss ich die Kinder verlieren. Erstens, Judah, ein Anführer, wird durch Druck erzeugt. So wie Diamanten in großer Hitze und unter schwerem Druck erzeugt werden, so lernen wir in den ersten Versen, dass die Grundlage ebenfalls eine schwere Hungersnot war. Eine große Hitze, eine Dürre, schon lange kein kühlender Regen mehr. Und das führt nicht nur zu Schweißflecken auf der Kleidung, sondern auch zu einer drückenden Not. Getreidemangel. Es fehlt an Brot. Es fehlt am Grundnahrungsmittel. Es fehlt an dem, was das Überleben sichert. Das Getreide, das die Brüder damals aus Ägypten mitgebracht haben, es ist restlos aufgezehrt. Kein einziges Korn ist mehr vorhanden. Nichts mehr da. Und der Druck auf die Männer wird dadurch sehr groß. Wie sollen die Familien überleben? Bei Jakob klingt es irgendwie ziemlich harmlos. Geht zurück, kauft uns ein wenig Nahrung. Das klingt so, als würde er sagen, ach, könnt ihr noch kurz beim Supermarkt vorbei, wir brauchen noch Mehl und Eier. Sie reisen etwa 3 Wochen nach Ägypten. Simeon sitzt im Gefängnis nach ihrer letzten Reise und es steht der Vorwurf im Raum, dass sie Kundschafter sind, die das Land ausspähen wollen. Das ist keine harmlose Reise. Der Druck ist groß. Und hier tritt nun Judah aus dem Kreis seiner Brüder hervor. Eine mutige Initiative. Wir lesen Vers 3, da sagte Judah zu ihm, der Mann hat uns nachdrücklich gewarnt und gesagt, ihr sollt mein Gesicht nicht sehen, es sei denn, euer Bruder ist bei euch. Es wirkt, als würde Jakob diesen Umstand verdrängen wollen. Und vielleicht kennt ihr das, ihr habt Meinungsverschiedenheiten mit jemandem. Und ihr wisst, wenn ich dieses Thema anspreche, dann weiß ich schon genau, dann gehen die Emotionen hoch, dann wird die Stimme erhoben, dann gibt es Streit, dann werde ich wieder beschimpft, dann muss ich mir sonst was anhören. Es hat eigentlich überhaupt keinen Zweck, über dieses Thema mit dieser Person zu sprechen. Benjamin war so ein Thema. Ein rotes Tuch. Ihn auch nur anzusprechen, bedeutete Ärger für die Söhne Jakobs. Ruben hatte ziemlich unglücklich versucht, Jakob damals zu überzeugen, Benjamin mit ihnen ziehen zu lassen, aber das ging gründlich schief. Und so haben sie geschwiegen, haben einfach in Stille das Getreide aufgegessen. Und irgendwann war das letzte Korn weg. Und es war die Frage, was jetzt? Der Druck wird immer stärker, das Getreide ist aufgebraucht. Jakob bittet sie sogar wieder, Nahrung zu kaufen. Und die Brüder, kann sich vorstellen, sie gucken sich einander an. Wer sagt es dem Alten? Wer wagt es, das Thema Benjamin anzusprechen? Okay, wer geht vor? Aber sie spielen nicht Schnick, Schnack, Schnuck oder würfeln, sondern Judah, der noch vor kurzem geflohen ist vor seinem Vater und vor der Familie, vor den Reaktionen seines Vaters, die er nicht ertragen wollte, der einfach abgehauen ist, um sein Glück unter den Kananäern zu suchen, ein unbeschwertes Leben voller Ablenkung und Unterhaltung unter der reichen Elite des Landes. Er, der so gar keinen Rückgrat zeigte. Er tritt hervor. Er stellt sich diesem Schmerz. Er ist es, der vortritt und diese undankbare Aufgabe übernimmt und dem Vater erklärt, es besteht eine Bedingung. Wir müssen über Benjamin sprechen. Aber Juda, er zeigt nicht nur eine mutige Initiative, sondern gleichzeitig respektvollen Gehorsam. In Vers 4 und 5 lesen wir, wenn du unseren Bruder mit uns senden willst, dann wollen wir hinabziehen und dir Nahrung kaufen. Wenn du ihn aber nicht sendest, ziehen wir nicht hinab, denn der Mann hat uns zu uns gesagt, ihr sollt mein Gesicht nicht sehen, es sei denn, euer Bruder ist bei euch. Äußere Not kann das Schlechteste oder das Beste im Menschen hervorbringen. Bedenke einmal, es geht hier nicht nur um Kleinigkeiten. Es geht um das Leben der ganzen Sippe, das Überleben der ganzen Familie, auch der einzelnen Familien dieser Brüder. Es steht alles auf dem Spiel. Das Leben ihrer Frauen, das Leben ihrer Kinder. Und so manche selbsternannte Anführer, sie würden in dieser Situation sagen, Papa, wir können das auf die leichte oder auf die schwere Tour machen. Wir nehmen Benjamin mit oder gegen deinen Willen. Wir haben keine Wahl. Wir wollen überleben. Wenn du keinen Streit willst, dann überlass ihn uns freiwillig. Sonst müssen wir ihn holen. Wäre das nicht zu erwarten gewesen von Juda? Oder von Levi? Aber nein, Juda bestätigt, ja, wir wollen deiner Bitte nachgehen und wieder Getreide kaufen. Aber dafür musst du uns Benjamin anvertrauen. Der Mann in Ägypten war eindeutig. Es macht keinen Sinn, ohne Benjamin hinzuziehen. Wir werden ihn noch nicht mal sehen dürfen. Aber Juda macht deutlich, wir werden dein Nein akzeptieren. Wir ordnen uns dir als Vater unter. Wenn du nicht willst, dann bleiben wir hier. Wenn du sagst, Benjamin darf nicht mit uns ziehen, dann werden wir nicht hinabziehen. Ist das nicht erstaunlich? Juda? Juda, der eigentlich alles gerne nach seinem eigenen Willen tut? Ruben wollte seinen Anspruch auf die Familienführung durch den Verkehr mit seiner Stiefmutter erzwingen, mit der Nebenfrau von Jakob. Und er hat seinen Vater dadurch tief beschämt. Simeon und Levi haben sich dem Willen ihres Vaters widersetzt und grausam Rache geübt an den Sichemitern und dachten, so müssen wir uns als Anführer zeigen. Juda ordnet sich seinem Vater unter. Und gleichzeitig sehen wir hier ist der Beginn, wie Juda tatsächlich zum neuen Anführer heranreift und Schritt für Schritt echte Autorität über die Familie gewinnt. Doch nicht durch einen Putsch, nicht durch eine Rebellion, sondern in respektvollem Gehorsam und der Kraft der Selbstbeherrschung. Und das sehen wir auch in der besonnenen Vernunft, mit der er weiter argumentiert. Aus Jakob bricht es nämlich zunächst wieder emotional hervor, so wie es zu erwarten war. Er sagt, warum habt ihr mir das Leid angetan, dem Mann überhaupt zu berichten, dass ihr noch einen Bruder habt? Er wirft ihnen vor, indem sie all das erzählt haben, haben sie übel oder man kann auch übersetzen Böses ihm angetan. Wir spüren diese Anspannung plötzlich. Alle Brüder verteidigen sich zusammen. Hier heißt es in Vers 7, sie aber, also die ganzen Brüder, sie aber sagten, der Mann erkundete sich genau nach uns und unserer Verwandtschaft und er sagte, lebt euer Vater noch, habt ihr noch einen Bruder? Da berichteten wir ihm, wie es sich verhält. Konnten wir denn wissen, dass er sagen würde, bringt euren Bruder herab? Was ist denn das für eine Anschuldigung? Hätten wir lügen sollen? Jetzt machst du uns zum Vorwurf, dass wir ehrlich waren oder wir hätten doch gar nicht anders reagieren können. Wir hätten uns das doch nicht erwarten können. Und hier erfahren wir übrigens, was uns Mose in dem Bericht aus dem letzten Kapitel noch vorenthalten hat. Josef hatte direkt nach dem Vater und nach weiteren Brüdern gefragt. Die Söhne Jakobs, sie verteidigen sich also. Und man merkt hier die ganze Diskussion, sie wird langsam hitzig. Hier kommen wieder die Vorwürfe und die Verteidigung, die Rechtfertigung. Diesen Vorwurf, als hätten sie ihrem Vater bewusst Böses angetan. Wollten ihm bewusst schaden, wollten ihm noch mehr Leiden sehen. Den wollten sie nicht stehen lassen. Und ich stelle mir vor, wie diese Diskussion plötzlich wild wird. Sie reden alle durcheinander, der eine lauter als der andere. Die Diskussion wird aufbrausend. Und man spürt schon so, uff, wie soll das ausgehen? Doch dann tritt wieder Judah hervor. Und trotz der verletzenden Anschuldigungen bleibt er besonnen. Und er ist es, der die Diskussion wieder auf eine ruhige und sachliche Ebene bringt. Vers 8. Da sagte Judah zu seinem Vater Israel, schicke den Jungen mit mir. So wollen wir uns aufmachen und hinziehen, dass wir leben und nicht sterben, sowohl wir als du, als auch unsere Kinder. Es bringt nichts darüber zu streiten, ob die Brüder irgendwelche Aussagen in Ägypten hätten vermeiden können, sondern worum geht es? Er bringt sie wieder zurück. Hallo, wir müssen einmal sprechen über unsere jetzige Situation. Wir wollen hinziehen, dass wir leben und nicht sterben. Judah zitiert hier seinen Vater im letzten Kapitel. Jakob hatte nämlich diese Dringlichkeit genauso beschrieben, dass sie in Ägypten Getreide kaufen müssen, damit sie leben und nicht sterben. Und Judah hatte zugehört, er hatte sich gemerkt. Und er zitiert Jakobs eigene Argumentation und sagt, dieser Zustand, der gilt immer noch. Aber es geht noch weiter. Er schildert die Konsequenzen. Er zeigt seinem Vater, es geht nicht nur um das Leben von Benjamin. Es betrifft uns alle. Es betrifft dich und es betrifft unsere Kinder. Es geht um die Existenz von drei Generationen. Es geht hier nicht nur um Benjamin. Judah verstrickt sich hier nicht in unwichtige Diskussionen, sondern er hat einen nüchternen Blick auf die ganze Gesamtsituation und die weitreichenden Konsequenzen. Und das zeigt er in vernünftiger, in besonnener Weise auf. Doch den bedeutendsten Schatz finden wir bei Judah in seiner persönlichen Verantwortung. Vers 9. Ich will Bürge für ihn sein. Von meiner Hand sollst du ihn fordern. Wenn ich ihn nicht zu dir bringe und ihn vor dein Gesicht stelle, will ich alle Tage vor dir schuldig sein. Judah übernimmt Verantwortung. Er bietet sich selbst als Bürgen an. Das bedeutet, er persönlich garantiert für das Wohlergehen Benjamins. Sollte er Benjamin nicht zurückbringen, soll es Judah sein Leben lang als Sünde angerechnet werden, dessen Strafe er bereit sein wird, mit seinem ganzen Leben zu tragen. Er sagt, aus meiner Hand sollst du ihn verlangen. Judah bestätigt, er wird sich mit allem, was er hat, mit seinem ganzen Leben für Benjamin einsetzen und dafür Sorge tragen, dass er wieder vor das Angesicht des Vaters gestellt wird. Und wenn nicht, soll ihm das als Sünde angerechnet werden. Vor dem Vater und vermutlich auch vor Gott. Und spürt ihr diesen Unterschied zu Kapitel 38? Wo er feige und herzlos seiner rechtmäßigen Verantwortung entfliehen wollte? Wo er seiner Schwiegertochter Tamar Versprechen gemacht hat, aber er hat es einfach laufen lassen. Er hat sich nicht dran gehalten. Er wollte keine Verantwortung übernehmen. Doch hier ist Juda bereit, die ganze Last, die ganze Bürde auf sich zu nehmen und damit das Leben seines Vaters und das Leben seiner Brüder und aller Angehörigen zu sichern. Wir sehen sogar eine gewisse Herzlichkeit. Nicht nur eine notwendige Pflicht, sondern er sagt, schicke den Jungen mit mir. Nun, der Junge, er meint Benjamin, der war mindestens 22 Jahre alt, war schon verheiratet, hatte schon Kinder. Er war eigentlich kein Junge mehr, kein Bursche. Aber Juda zeigt hier, ich passe auf den Jüngsten auf. Ich kann mir vorstellen, in den Augen von Jakob war Benjamin vermutlich immer noch der Junge, ja, so der Kleinste. Aber wir lesen in Kapitel 37, dass die Brüder kein freundliches Wort für Josef fanden. Sie nannten ihn den Träumer. Aber Juda, er will sich herzlich um Benjamin kümmern. Er sagt, schicke den Jungen mit mir. Ich kümmere mich um ihn. Er spricht wie ein großer Bruder, der sich tatsächlich um seinen jüngsten Bruder kümmern will. Und schließlich bezeugt Juda eine weise Einsicht. In Vers 10. Denn hätten wir nicht gezögert, gewiss, wir wären jetzt schon zweimal zurückgekehrt. Juda, er versteht die Dringlichkeit der Situation. Und er ermahnt hier auch, dass sie eigentlich schon viel früher hätten aufbrechen müssen. Aber er beschuldigt nicht einfach nur seinen Vater. Er sagt nicht, hättest du nicht gezögert. Dabei war es doch Jakob, der Benjamin so lange zurückgehalten hat, der gesagt hat, oh, Benjamin schicke ich auf gar keinen Fall mit euch. Aber Juda, er bestätigt hier eine Einheit. Er schließt sich und seine Brüder mit ein. Wir kommen hier nur gemeinsam weiter. Hätten wir nicht gezögert, wir wären schon zweimal zurückgekehrt. Wahrscheinlich dachte er dabei auch an Simeon, der dadurch unnötig lange im Gefängnis blieb. Aber ist das nicht weise, wie Juda die Dringlichkeit deutlich anspricht? Und da ist eine Kritik, da ist eine Ermahnung mit bei. Wir hätten nicht so lange zögern dürfen. Er fordert eine Entscheidung. Wir können das nicht länger hinausziehen. Aber all das, ohne erneut dieses Spiel anzufangen, wer hat mehr Schuld? Ein Anführer wird durch Druck erzeugt. Bei Juda glänzt auf einmal eine Schönheit und eine Beständigkeit, die vorher nicht da war. Die in nichts vorher zu sehen war bei Juda. Gott ist dabei, diesen Mann wirklich zu verändern. Darum hoffe auch du auf den Herrn. Ja, an den Diamanten sehen wir, Gott ist fähig, aus dreckigem Schmutz kostbare Schätze zu formen. Aber in Juda sehen wir noch Größeres. Gott kann aus einem selbstgerechten, verantwortungslosen, habgierigen, feigen und unzüchtigen Mann einen neuen Menschen machen. Und so haben es Petrus und Paulus und bis heute unzählige Sünder erfahren. Vielleicht schaust du dich selber an und bist ohne Hoffnung. Du siehst nur den Schmutz deines Herzens, wie alles dreckig ist, wie alles schwarz ist, wie alle möglichen Sünden immer wieder sich an dein Herz klammern und dich zu einem Verhalten und einem Leben leiten, wo du weißt, das ist schuldig ist, dass es sündig ist, dass es fruchtlos ist, dass es voller Schaden ist. Vielleicht siehst du auf Verwandte, vielleicht auf deine eigenen Kinder. Fasse Mut. Schau, Gott kann Menschen ganz neu machen. Das, was kein Mensch kann, das ist bei Gott nicht unmöglich. Das Herz zu verändern, den Willen, die ganze Gesinnung durch die Erneuerung des Geistes Gottes. Hoffe auf den Herrn und bitte um seinen Segen. Judah, und das, was wir hier in Anfängen sehen, ist ein Zeichen, ein Hinweis, ein Beispiel der rettenden Kraft Gottes. Und zweitens, Jakob, ein geistlicher Vater, wird zutage gefördert. Am vergangenen Sonntag haben wir von der kummervollen Dunkelheit Jakobs gehört. Er war so verzagt und so bekümmert, dass all sein Reden und all sein Handeln so bitter und kraftlos, so lieblos und ohne Hoffnung war. Von Gott war in seinen Worten überhaupt gar keine Rede mehr. Und er spaltete die bereits schon gebrochene Familie nur noch immer weiter durch seine Worte. Durch die Weise, wie er Benjamin bevorzugt. Alles war trübe und finster in seinen Augen, wie in so einem dunklen Bergstollen. Unter Tage, das bedeutet, es ist eine Bezeichnung im Bergbau. Das bedeutet, man arbeitet da, wo kein Tageslicht mehr hinkommt. Ja, wir arbeiten unter Tage. Aber die Schätze, die man in diesen dunklen Minen aus dem Stein haut, die werden dann zu Tage gefördert, heißt es. Das heißt, sie werden in das Tageslicht gebracht, wo sie ihren ganzen Glanz entfalten. Und so erleben wir das auch hier bei Jakob. Ein geistlicher Vater wird zu Tage gefördert. Jakob als Glaubensvater, er tritt endlich wieder ins Licht. Die Dunkelheit, die ihn wie eine feste Gesteinsschicht umschlossen hat, sie vergeht langsam. Mose macht uns das zuallererst schon durch einen besonderen Namensgebrauch deutlich. In diesem Kapitel nennt er Jakob zu Beginn ihr Vater, aber dann Israel, dann Judas Vater Israel und schließlich ihr Vater Israel. In diesem Kapitel nennt er ihn nicht ein einziges Mal Jakob. Im gesamten 42. Kapitel hieß er mit einer einzigen Ausnahme ausschließlich Jakob. In Kapitel 43 nicht ein einziges Mal. Nun, manchmal werden die Namen Jakob und Israel einfach synonym gebraucht. Austauschbar. Ja, es geht ja auch um die gleiche Person. Aber sowohl hier als auch in manchen anderen Prophetentexten und auch in der Weisheitsliteratur betont der Name Jakob mehr die leidende, schwache, manchmal auch sündige Seite, während der Name Israel für das Amt, die Verheißung und die Würde steht. Aus dem persönlichen, selbstmitleidigen Kummer wird wieder der Mann, der das erwählte Segensvolk begründen soll, den Gott berufen hat. Ja, der stark ist, weil Gott für ihn kämpft. Israel. Interessanterweise finden wir diesen Prozess aber auch im 42. Kapitel in Bezug auf die Söhne. Sie werden erst am Anfang von Kapitel 42 Jakobs Söhne genannt. Dann die Brüder Josefs und schließlich die Söhne Israels. Das ist auch die einzige Ausnahme, wo der Name Israel im 42. Kapitel vorkommt. Gott beginnt nämlich mit der Begegnung in Ägypten auch an ihnen zu arbeiten. Aus den Söhnen Jakobs werden Söhne Israels. Und das, was hier geschieht, geht nicht nur um eine Versöhnung innerhalb einer Familie. Es geht um die Verheißung Gottes mit seinem Volk. Es geht um Israel. Und hier macht Mose das mit diesen Namen, deutet er schon darauf hin. Wir sehen hier also den ehrenvollen Namen Jakobs. Er wird hier Israel genannt. Er ist der Vater Judas und der Vater aller seiner Söhne, den Söhnen Israels. Ein Ehrenname, den das Volk Israel auch viele Generationen später noch tragen wird. Die Söhne Israels. Doch ganz anders als der kraft- und hoffnungslose Jakob im vorigen Kapitel, lebt er förmlich auf, nachdem der veränderte Juda so eindringlich, aber sanftmütig mit ihm gesprochen hat. Auf einmal ist Israel voll praktischer Tatkraft. Ja, er zeigt wieder Hoffnung. Und nicht nur das, er gebraucht angemessene, praktische Weisheit, um seine Söhne bei ihrer schweren Reise zu unterstützen. Vers 11 lesen wir, da sagte ihr Vater Israel zu ihnen, wenn es denn so ist, dann tut Folgendes, nehmt vom besten Ertrag des Landes in eure Gefäße und bringt dem Mann ein Geschenk hinab, ein wenig Balsamharz und ein wenig Traubenhonig, Tragakant und Ladanum, Pistazien und Mandeln und nehmt doppeltes Geld in eure Hand. Es gehörte sich in der damaligen Zeit als Gast ein Geschenk mitzubringen. Es war ein Zeichen des Respekts und der Ehrerbietung, wenn man bei jemandem eingeladen war, dann etwas mitzubringen. Es war zur Zeit der Hungersnot, es war hier eine Zeit der Hungersnot, aber die kostbaren Gewürze und Harze, Honig und Nüsse, die sollen sie mitnehmen. Das Beste, was das Land gerade noch aufzubringen hat, um dem Mann in Ägypten höflich Respekt zu erweisen. Was er nicht wusste, und damit wird er die Brüder erneut das Gewissen geweckt haben und die Erinnerung. Denn als sie Josef verkauften, da lesen wir in 1. Mose 37, Vers 25, sie hatten Josef gerade in das Loch gesteckt, saßen fröhlich beisammen und haben gegessen. Und dann heißt es, und siehe, eine Karawane von Ismaelitern kam von Gilead her und ihre Kamele trugen Tragakant und Balsamharz und Ladanum. Sie zogen hin, um es nach Ägypten hinabzubringen. Genau das, was die Sklavenhändler mitbrachten, oder vieles von dem, was Jakob jetzt seinen Söhnen mitgibt, hatten die Sklavenhändler mit auf ihren Kamelen, als sie Josef nach Ägypten brachten. Und man kann sich vorstellen, allein als es aufgezählt wird, haben sie sich erinnert, oh ja, daran erinnern wir uns, an den Geruch der Gewürze, an das, was sie mitbrachten, als wir Josef fest gefesselt haben und ihn haben mitziehen lassen. Diesmal erwähnte er auch den anderen Bruder, also er meint Simeon, den sie doch wieder zurückbringen sollen. Im vorigen Kapitel hat er ihn mehr oder weniger für tot erklärt, ohne Hoffnung. Aber jetzt wird er tatkräftig und sagt, tut alles, was möglich ist. Und auch der andere Bruder soll mit zurückkommen. Und er trägt ihnen auf, doppeltes Silber mitzunehmen. Und wenn wir einmal durchrechnen, Simeon ist zwar nicht dabei, er ist ja im Gefängnis in Ägypten, aber dafür zieht Benjamin mit. So sind es also wieder 10 Brüder, die diesmal nicht je ein, sondern 2 Silberstücke mitnehmen. Sowohl für das Getreide, das sie kaufen wollen, als auch das, was sie erstatten wollen vom letzten Mal. Wie viel macht das insgesamt? Kann jemand rechnen? 2 mal 10, 10 plus 10, Gideon, kannst du das rechnen? 20, ganz genau. 20 Silberstücke nehmen sie mit. Wisst ihr was? Genau mit dieser Summe kamen sie einst nach Hause, nachdem sie Josef für eben genau diese Summe den ismaelitischen Händlern verkauft hatten. Was Israel hier an praktischer Weisheit mitgibt, es fördert auch die Erinnerung und das Gewissen bei seinen Söhnen. Israel zeigt auch bewusstes Wohlwollen gegenüber seinen Söhnen. Zu Beginn des letzten Kapitels hatte er sie noch schroff angefahren, was sie da so dumm herumstehen würden und sich nur angucken, anstatt irgendwas zu tun. Diesmal scheint er betont vorsichtig zu sein und fragt sie, ob sie nicht ein wenig Nahrung holen wollen. Er gibt hier scheinbar ein bisschen mehr Acht auf seine Worte, doch vor allem sagt er, und bringt das Geld, das oben in eure Säcke zurückgegeben worden ist, in eure Hand zurück. Vielleicht war es ein Irrtum. Vielleicht war es ein Irrtum. Bis hierher hat er seinen Söhnen ständig Vorwürfe gemacht und sie für alles Mögliche beschuldigt. Ja, manches war unwissend zu Recht, aber vieles einfach übertrieben, aus Frust, alles Mögliche an falschen Vorwürfen. Ihr beraubt mich meiner Kinder, ihr wollt mir Benjamin wegnehmen, alles ist gegen mich. Wir sehen, dass er hier auch noch einmal aus ihm hervorbricht. Warum habt ihr mir das Leid angetan, dem Mann überhaupt zu berichten und so weiter? Aber als er sagt, vielleicht war es ein Irrtum, merken wir, scheinbar hat er gedacht, sie hätten das Geld auch gestohlen oder ihren Bruder Simeon für dieses Geld verkauft. Doch nach der leidenschaftlichen Rede Judas ist er bereit, mit seinen Verdächtigungen zurückzuhalten. Ja, vielleicht war es ein Irrtum. Vielleicht habe ich schlechter über euch gedacht, als es in dieser Sache recht war. Dann nehmt es wieder mit. Zeigt eure Aufrichtigkeit, indem ihr den Irrtum korrigiert. Nehmt das Geld mit, das euch zurückgegeben worden ist. Oh, was für ein ungewohntes Wohlwollen in seinen Worten. Und endlich fördert er herzliche Verbundenheit. Wie verbittert er nur von Josef und Benjamin als seinen Söhnen gesprochen hat. Erinnert ihr euch? Benjamin nannte er Josefs Bruder und seinen einzigen noch verbliebenen Sohn. Oh, was für ein Schlag ins Gesicht all seiner anderen Söhne. Doch jetzt sagt er, Vers 13, und nehmt euren Bruder und macht euch auf, kehrt zu dem Mann zurück. Ja, er spricht von Benjamin als euren Bruder. Nicht mehr nur als mein Sohn oder als Josefs Bruder, euren Bruder. Oh, das muss den Brüdern nahegegangen sein. Hat er das wirklich gesagt? Hat er Benjamin gerade unseren Bruder genannt? So wie Juda baut auch er hier eine Brücke für den Zusammenhalt. Plötzlich rückt die Familie hier zusammen. Aber das Allerwichtigste, und ich hoffe, es ist euch aufgefallen, Israel gibt einen geistlichen Segen. Vers 14, und Gott, der Allmächtige, gebe euch Barmherzigkeit vor dem Mann, dass er euch, euren anderen Bruder und Benjamin, wieder mit zurückschickt. Ja, hier wird der verbitterte Jakob zu einem echten Israel. Er erinnert sich an den Gott, der Abraham erschienen ist, als El Shaddai, Gott der Allmächtige. Und genau so, als El Shaddai, als der allmächtige Gott, hat Jakob ihn auch mehrfach, ist ihm begegnet. Gott hat sich ihm in Bethel als El Shaddai geoffenbart und kostbare Verheißungen geschenkt. Israel ruft nun diesen Gott an. Er erinnert sich wieder an das, was der Herr mit ihm erlebt hat, was er mit Gott erleben durfte, was Gott für ihn getan hat, was Gott ihm versprochen hat. Er erinnert sich wieder daran, wer Gott ist. In dieser scheinbar so hoffnungslosen Zeit, in dieser Situation, wo alles eigentlich nur schmerzvoll ist, erinnert er sich daran, ich habe einen Gott, der allmächtig ist, dem nichts zu schwer ist. Gott, der Allmächtige, gebe euch Barmherzigkeit vor dem Mann. Ja, Israel merkt, wir brauchen zwei Dinge. Einen allmächtigen Gott und unverdiente Barmherzigkeit. der betet für die Rückkehr sowohl von Simeon als auch Benjamins. Was für eine herrliche Rückbesinnung. Oh, wie zugestaubt und versteinert schien sein Glaube zu sein. Doch hier tritt er in Kraft hervor. Und zuletzt beweist er noch gläubige Ergebung in den Willen Gottes. Und ich, wie ich die Kinder verlieren soll, muss ich die Kinder verlieren. Ja, Israel ist nicht ohne Sorgen. Sein Herz schlägt nun für alle seine Kinder. Und er macht sich Sorgen. Was ist, wenn ihnen etwas geschieht? Ja, sie ziehen zu lassen, mindert nicht seinen Schmerz. Aber er lernt, Gott zu vertrauen. Zugegeben ist, es klingt hier etwas fatalistisch. Ja, wenn ich sie verlieren soll, dann muss ich sie verlieren. Aber bedenke, er hat gerade davor für die sichere Rückkehr gebetet zu Gott, dem Allmächtigen. Er weiß, sie sind in Gottes Hand. Aber er merkt auch, ich kann sie nicht beschützen. Ich kann sie nicht halten. Aber der Herr, der allmächtige Gott, dem es nicht an Kraft und nicht an Barmherzigkeit fehlt, er weiß, was er tut und er führt seinen Plan aus. Ich ergebe mich vertrauensvoll in seine gütige Hand. Und wenn das bedeutet, dass ich meine Kinder verlieren muss, dann muss ich sie verlieren. O ihr Lieben, hofft auf den Herrn. So wie die Diamanten unter einer Magma- oder Gesteinsschicht verborgen sind, so sehen wir auch manchmal im Leben von Christen, wie die geistlichen Tugenden so ganz verschüttet scheinen. Wie solche, die früher so freudig von dem Herrn erzählt haben, plötzlich nur noch voller Bitterkeit sind und nur noch ihren Schmerz sehen und von einer harten Kruste überzogen sind, dass kein Trost mehr bei ihnen zu finden ist. Aber der Herr kann selbst die Steinschichten der Enttäuschung, der Traurigkeit, des Zweifels und der Sünde wieder aufbrechen und den Schatz neu hervorstrahlen lassen, ja zu Tage fördern und gebrauchen zu seinem segensreichen Zweck. So wie Israel, der alle seine Söhne segnet. Aber lasst mich noch zwei weitere Anwendungen aus diesem Text ziehen. Zum einen, vertraue dich Jesus Christus an, dem wahren und ewigen Anführer. Jesus Christus ist ein Nachkomme, ein leiblicher Nachkomme Judas. Und darum wird er auch in der Offenbarung der Löwe Judas genannt. Jesus Christus ist der ewige König, gerecht und gehorsam, weise und erkennend, voller Liebe, Demut und Sanftmut. All die Tugenden, die wir hier bestaunen bei Juda, sie sind in vollkommener Reife bei seinem großen Nachkommen, Jesus Christus. Aber vor allem hat Jesus sich bereit erklärt, Bürge zu werden für seine Brüder. Ja, Gott der Sohn ist Mensch geworden, damit er Mittler werden kann zwischen Gott und Menschen. Das, was wir Gott schuldig sind, dazu hat er selbst sich verpflichtet. Von seiner Hand soll der Vater empfangen, was unsere Schuld verlangt. Von seiner Hand. Gott der Sohn sagte, ich will Bürge sein. Jesus Christus, der Nachkomme Judas, er ist in unserem Namen zu Gott, dem Vater, gekommen. Er hat sich für uns vor Gott verpflichtet. Als Christus für uns bürgte, hat er sich freiwillig in die Knechtschaft seines Vaters begeben, bis das Werk, das er zu tun begonnen hatte, vollendet war und er sprechen konnte, es ist vollbracht. Der Vater sagte zu dem Sohn, was Jakob schließlich zu Judas sagen sollte, nimm sie und geh. Bringe sie mir vollkommen und vollständig zurück. Und das ist genau das, was er tat. Als er kam und litt, blutete und starb und wieder auferstand und wir in ihm im Himmel beim Vater sitzen. In Johannes 6, Vers 39 sagt Jesus, dies aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am letzten Tag. Jesus ist unser Bürge. Und das, was er gelebt hat und gelitten hat und wie er in die Herrlichkeit eingegangen ist. Oh, es ist, dass er vollbracht hat, was er dem Vater versprochen hat. Ich werde sie retten. Ich werde sie zurückbringen zum Vater. Alle, die der Vater ihm anvertraut hat. Alle, die der Vater erwählt hat zum Heil. Aber Jesus ist auch unser Benjamin. Denn so wie Josef als Herrscher in Ägypten eindringlich sagte, ihr sollt mein Gesicht nicht sehen, es sei denn, euer Bruder ist bei euch. So gilt es auch vor Gott, dem Herrscher der ganzen Welt, über alle Menschen. Ohne Christus, unseren Bruder, werden wir das freundliche Angesicht Gottes nicht sehen. Und du kannst sagen, wie Judah, wenn dieser Bruder nicht mit uns geht, werden wir nicht hinabziehen. Wenn du nicht mit der Gerechtigkeit, mit der stellvertretenden Gerechtigkeit Christi vor Gott, dem Vater, erscheinst, wirst du sein freundliches Angesicht nicht sehen, sondern nur seinen Zorn, nur sein Gericht. Niemand kann ihm nahen in seiner eigenen Gerechtigkeit, durch seine eigenen Werke. Egal wie viel Geld du auflädst, egal wie viel kostbare Gewürze und Harze und alles, was du erwerben kannst, es ist nichts nütze, wenn du nicht Christus als deinen Bruder mitbringst. Ich habe gerade neulich wieder gehört, wie jemand zu mir sagte, ja, Allah, der Gott der Muslime, ist doch der gleiche Gott wie unser Gott der Vater. Was für eine nichtige Aussage. Niemand kommt zum Vater außer durch Christus. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht. Selbst wenn sie in irgendeiner Weise mit Allah Gott den Vater beschreiben würden, es würde gar keinen Unterschied machen. Denn ohne Christus werden sie sein Angesicht nicht sehen. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wir brauchen Christus sowohl als Bürgen, als Stellvertreter für uns. Und wir brauchen die Verbindung mit ihm. Ohne ihn, ohne in der Gemeinschaft mit ihm, können wir nicht erscheinen in Frieden vor dem Vater. Sondern er wird uns wegstoßen und sagen, ich kenne euch nicht. Und eine letzte Anwendung, schätze und fördere geistliche Väter und Mütter. In diesen ersten Versen lernen wir wertzuschätzen, was für ein Gewinn die praktische Weisheit erfahrener Glaubensgeschwister ist und wie sehr sie im Glauben ermutigen können. In diesem Land, hier in Deutschland, gibt es viele Jakobs, die zwar an Gott glauben, doch das geistliche Leben ist so abgestumpft durch persönliche Sorgen oder die Erfahrung, dass die Gemeinden ihren Beitrag nicht hören wollen, sie verachten. Oder solch eine Mangelernährung, dass sie keine Kraft mehr haben, irgendetwas zu geben. Und wenn ich lese, wie Jakob als Mann Israel hier im Namen Gottes, im Namen El Shaddais, Gott des Allmächtigen, seine Söhne segnet, da bekomme ich fast eine Gänsehaut. Weil ich merke, wie kostbar es ist. Wie kostbar es ist, wenn Glaubensväter, die nicht nur einen Eifer haben, nicht nur eine Erkenntnis, sondern bewährte und durchlittene Weisheit des Glaubens und Erfahrung, wenn sie junge Männer und Frauen segnen können und sagen, der Herr gebe dir Barmherzigkeit. Aller Eifer und alle Kraft junger Männer, sie wiegt diese tiefgehende und erfahrene Glaubensweisheit nicht auf. Und darum, ihr jungen Leute, fördert wie Juda die verborgenen Schätze der Alten. Wir sehen hier, dass durch die Art und Weise, wie Juda seinem Vater begegnete, er als ein Instrument wurde, um das hervorzuholen, was in ihm steckte. Nicht nur ein Frust, wir wollen das anders, sondern durch die Weise, wie er seinem Vater begegnet, schenkt Gott eine Gnade für beide. Und ihr Älteren, lernt die Jungen für ihren Glaubensweg zu segnen in neuer Kraft und Hingabe. Wir sind oft so auf uns selbst bezogen. Und wie viele achten auf ihre Krankheiten und auf die nächsten Hoffnungen, wie sie vielleicht schmerzfreier leben können oder wie viel Rente sie bekommen oder was sie unbedingt noch machen wollten. Aber schaut einmal, wie könnt ihr einer kommenden Generation zeugen, dies ist unser Gott, für immer und ewig. Er leitet uns und er schenke euch Barmherzigkeit. Das entfaltet auch einen Schatz der neutestamentlichen Gemeinde, den wir uns so sehr sehnen, dass wir einander dienen und einander fördern können mit den unterschiedlichen Gaben, die der Herr uns gegeben hat und mit den Erfahrungen, die der Herr uns hat sehen lassen, wie der Herr sich uns geoffenbart hat, dass wir einander zum Segen sein können durch Christus, der in uns wirkt, durch die Gaben des Geistes, die er schenkt. Dazu helfe uns Gott. Amen. Wir beten. Unser guter Gott, wir preisen dich an diesem Tag. Du bist allmächtig. Du kannst das, was so schwach und schmutzig und kraftlos da niederliegt, oh, du kannst neue Menschen machen aus diesem Sündenhaufen, der wir einst waren. Herr, wir preisen dich dafür, dass du beschlossen hast, die Herrlichkeit deiner Gnade zu beweisen, indem du aus verdorbenen Sündern heilige und gerechtfertigte Gläubige machst, die du in dieser Zeit rufst und für die Herrlichkeit bereitest. O Herr, wir danken dir auch für diesen Textabschnitt, der uns so deutlich zeigt, was es heißt, dass du ein allmächtiger Gott bist, der du schaffst, was bei uns Menschen unmöglich ist. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du unser Bürger geworden bist. O Herr, dass du nicht nur uns ermahnt hast, nicht nur belehrt hast, was Wahrheit ist, sondern dass du selbst hineingestiegen bist in diese Welt, Mensch geworden bist, ja, in die Familie Israels, in die Nachkommenschaft Judas, um das zu erfüllen, was er hier nur andeutet, um wahrhaftig ein Bürger zu sein für Sünder, wie wir es sind. Danke, Herr, dass wir in deinem Namen vor den Vater treten dürfen und nicht in unserem eigenen, nicht in unserer eigenen Gerechtigkeit, nicht durch unsere eigenen Werke, sondern, Herr, dass du alles erwirkt hast und der Vater alles von deiner Hand fordern darf. Deine Hand, die du hast durchbohren lassen für unsere Schuld. Heiliger Geist, wir bitten dich, lehre uns, Christus zu folgen und all das Beste, was wir haben, alles wohlriechenden Gewürze und Harze und alle Kostbarkeiten, die wir nur aufbringen können in unserem Leben, dass wir es einbringen, Herr, zur Ehre des Sohnes. Oh, wir loben dich. und preisen dich, dreieiniger Gott, für deine Kraft, für deine Allmacht und für deine große Barmherzigkeit. Wir bitten dich, segne uns und stärke uns auch in den Beziehungen in dieser Gemeinde, dass wir einander achten und fördern und schätzen und lieben zur Ehre deines Namens. Amen.